Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Philipp. Grüß dich.
Hi.
Moinsen, du warst schon ewig nicht mehr zu Gast.
Das ist richtig.
Haben wir gerade festgestellt. Der Philipp, auch bekannt als der Abschweifer. Sag doch kurz, wo du herkommst.
Ja, ich komme aus Oldenburg.
Wo?
Aus dem Norden. Oldenburg.
Sagt ihr das nichts? Nee, gar nicht. Doch, jetzt weiß ich, wo das ist. Ich habe gerade überlegt, geografisch, wo das steckt.
Das ist so im näheren Umfeld. Bremen ist so das, was man wahrscheinlich am ehesten
sieht. Es ist gerade ein bisschen kalt und gemütlich da oben, ne?
Ja. Aber heute scheint die Sonne, also passt.
Mhm.
Bin Lehrer von Beruf und mache nebenher einen Indie-Podcast namens Wir schweifen ab.
Ah, krass. Was lehrst du denn?
Ich lehre Englisch und Geschichte.
Cool. Dann kann ich bei dir also mein Englisch ein bisschen aufbessern.
Könntest du, wenn du das wollen würdest.
Ja, nicht unbedingt. Weil mein Gymnasium Englisch ist herbe eingefroren und es ist konversationssicher. Mhm. Aber nicht so, und ist so auf der Schwelle zu fließend, aber nicht so richtig geschäftssicher. Also immer wenn ich irgendwas schreiben muss, also mit jemandem auf Englisch unterhalten, das geht so nach einer Zeit, vor allem wenn du dich länger in so einem Umfeld aufhältst, dann werden ja so Gehirnregionen in deinem Kopf ein bisschen aufgetaut.
Ja.
Aber wenn man dann irgendwann irgendwie was schreiben muss oder so, das macht man dann halt irgendwie in Deutschland natürlich nicht jeden Tag und dann merkst du, wie eingerostet man eigentlich ist.
Das ist aber, glaube ich, völlig normal. Also das geht auch mir so, sobald man irgendwie mal offizielle Dokumente im Englischen ausfüllen muss oder wichtige Mails schreiben.
Dann, sogar Lehrer, auch, sogar Lehrern geht so.
Ja, dass das nicht meine Hauptsprache ist.
Das ist ja krass. Machst du das auch für Oberstufenschüler, oder?
Ja.
Okay.
Ja,
also kannst du schon richtig gut Englisch.
Das müssen andere beurteilen. Also ich würde sagen, ich verstehe es sehr, sehr gut.
Mhm.
Und sprechen muss man immer erstmal reinkommen, wieder, wenn man jetzt irgendwie nach längerer Zeit mal wieder mit tatsächlichen Fremdsprachlern redet.
Mhm.
Aber dann geht das auch relativ schnell und fix.
Merken die Native Speaker natürlich sofort, dass du da irgendwie einen leichten Dialekt drin hast.
Allerdings, ja.
den Podcast, den du machst, wo findet man den?
Den findet man auf wirschweifenab.de.
Der berühmte Name. Wir schweifen
genau
ab. Das, was uns hier ständig passiert bei Insert Moin. Wir schweifen ab. Eigentlich kaum ist von euch. So ein bisschen.
Das haben wir uns zum Konzept gemacht.
Die ganze Zeit rumzuschwadronieren, nur nicht über das Thema zu reden.
Nee, das nicht. Die Idee war, dass wir halt abschweifen wollen vom Mainstream.
Mhm.
Und deswegen tatsächlich mal die Indie-Spiele zum Fokus machen. Wobei ja inzwischen wirklich die Frage ist, was ist denn noch Indie? Und das hat sich ja alles wahnsinnig entwickelt.
Ist das zu einer Zeit entstanden, als so Super Meat Boy und so gerade top waren und berühmt geworden sind oder sogar schon vorher?
Nee, so ungefähr um die Zeit rum kann sein, ja.
Mhm.
Seit wann gibt es uns denn? Uns gibt es, glaube ich, seit, ich müsste jetzt nachgucken, seit wann es
ist auch schon völlig zur Gewohnheit geworden.
Es ist ja eine verdammt gute Vorbereitung. Ich weiß nur noch, dass es in der ersten Folge unter anderem um Renegade Ops ging, falls dir das was sagt.
Renegade Ops.
Dieses kleine Download-Indie-Spiel von den Just Cause-Machern.
Ich habe überhaupt gar kein Bild vor. Also Just Cause kenne ich natürlich, aber Renegade, nee, sag mir gar nichts.
Das solltest du mal spielen. Das ist ein ziemlich gutes Spiel. Ja, uns gibt es seit 2011.
2011, okay.
Und da war, glaube ich, Super Meat Boy schon, schon relativ alt.
Es ist krass, wie schnelllebig das alles ist, ne? Die
genau.
ganze Videospielindustrie. 2011, da sagt man jetzt so, ja, ach, das ist ja gerade mal 4 Jahre her. Aber 4 Jahre sind in der Videospielbranche eine irre lange Zeit.
Ja.
Und unser Thema heute Aber dass wir jetzt seit 5 Minuten nicht reden, weil wir so erfolgreich abschweifen.
Ich hätte das auch noch länger hingekriegt.
ist tatsächlich.
Eine Sache ist mir nämlich noch eingefallen.
Oh,
sagt okay. Vielleicht eher was.
Ja.
Ich weiß noch, dass in unserer ersten Folge wir den ersten Trailer zu To the Moon besprochen haben.
Ja, To the Moon. Genau,
und,
ja.
Das kam dann relativ zeitnah raus und ist natürlich ein Bombenspiel.
Mein guter Freund, der Michael Herzog, viele Grüße an dieser Stelle, hat die deutsche Übersetzung von dem Spiel angefertigt.
Ja, genau.
Da habe ich zum ersten Mal von gehört und als ich dann selber gespielt habe, da, wer da nicht weint, hat kein Herz.
Ja, kann man vermuten.
Der ist kalt wie Eis. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ach so, stimmt, hier Schnelllebigkeit und so. Also wir reden heute über auch, also es geht auch indirekt um diese Schnelllebigkeit der Industrie, denn wir beide haben vor ein paar Wochen eine Nachricht gelesen, wie der Rest der Videospielwelt, wo es hieß, dass Spark Unlimited, das ist ein amerikanischer Spielehersteller, die Schotten dicht macht. Also die ziehen sich vom Spielemarkt zurück, die machen keine Spiele mehr, die haben einige Mitarbeiter gefeuert und ich glaube auch, dass die von der Börse gehen, die machen jetzt, orientieren sich wohl irgendwie neu, werden aber auf gar keinen Fall irgendwas im Spielesektor machen. Und jetzt denkt man sich, naja, das ist einer von vielen Computerspielentwicklern, die in letzter Zeit leider auch schließen mussten. Etwas, was leider sehr oft passiert, und diese Nachricht liest man immer öfter, dass auch Studios wie zum Beispiel die von Murdered und so kurz nach ihrem letzten Titel dann im Prinzip schließen müssen und so weiter. Also etwas, was nochmal unterstreicht, diese ganze Industrie ist sehr schnelllebig. Manchmal bleibt man da nur 3-4 Jahre am Markt. Das Besondere an Spark ist aber, dass sie laut Kritikermeinung die vielleicht 5 schlechtesten Videospiele oder zumindest 4 der schlechtesten Videospiele überhaupt gemacht haben, die je existiert haben. Und da haben
hast du das denn aufgeschnappt? Das war mir neu, dass es so krass ist.
Doch, und deswegen bin ich so aufgehorcht, weil ich gedacht habe, also auf der einen Seite haben sie sich erstaunlich gut gehalten, dafür, dass die so einen wahnwitzig schlechten Ruf haben.
Und 13 Jahre.
13 Jahre, ne? Und immerhin muss man ja auch sagen, ist das ja dann auch wieder interessant, wo man sich dann fragen muss, lag es jetzt an diesen schlechten Spielen? Sind die Spiele wirklich so schlecht? Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir so ein kleines Postmortem.
Genau.
Und schnacken ein wenig über Spark Unlimited.
Genau, denn also, um das mal vorwegzunehmen, da du die Frage ja gerade schon stelltest, meiner Meinung nach sind die so Zeit ihrer Existenz eigentlich immer so ein bisschen unterbewertet gewesen und haben meiner Meinung nach nie ihren Fair Share gekriegt. Also insbesondere ist mir das aufgefallen, als Lost Planet 3 angekündigt wurde.
Mhm.
Und da die ersten Videos oder Trailer schon ziemlich vielversprechend aussahen, meiner Meinung nach, und man dann aber in Kommentarsektionen, die man vielleicht sowieso nicht allzu gründlich lesen sollte manchmal, ganz oft las, ach du liebe Güte, Spark Unlimited, das kann ja nichts werden. Fand ich schade, weil ich zu der Zeit halt schon Legendary gespielt hatte. Ich glaube, das war das zweite Spiel, das sie rausgebracht hatten.
Mhm.
Und das war gerade in Amerika halt auch vollkommen mies bewertet worden und ich hatte meinen Spaß damit.
Vielleicht können wir mal kurz auflisten. Also sie haben gemacht Call of Duty Finest Hour. Das muss ich auch direkt sagen, kenne ich nicht.
Ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist einfach nur eine Konsolenumsetzung des allerersten Call of Duty. Allerdings mit, glaube ich, anderen Levels. Also von daher nicht direkt Umsetzung, sondern nur Reimagining für Konsole.
Eine quasi freie Interpretation.
Genau.
Da stand jetzt Call of Duty drauf, deswegen habe ich mich dafür auch nicht so megamäßig interessiert. Ich habe jetzt auch nicht alle Call of Duty gespielt. Zumal das ja tatsächlich auch noch im Zweiten Weltkrieg spielt. Das ist so die Phase gewesen, als man die Dinger sowieso nicht mehr sehen konnte. Und da war mein Interesse eigentlich bei null.
Wobei, war das nicht die Phase, wo es gerade noch so ging?
Echt?
Da war es, glaube ich, noch gar nicht so weit verbreitet. Ich glaube doch, dass das dann erst so mit Call of Duty 3 anfing.
Also für mich hat das nie, also für mich war das schon immer so. Ja, also den ersten Medal of Honor habe ich gespielt. Der war cool. Da kann ich mich noch an so eine Sniper-Mission erinnern, die echt ganz spannend war. So, aber das war so mein einziger Kontakt mit Zweiten Weltkrieg-Shootern, den ich irgendwie noch so positiv in Erinnerung habe, weil ansonsten finde ich die Dinger einfach furchtbar langweilig.
Also gehörst du auch nicht zu denen, die sie sich inzwischen wieder zurückwünschen?
Nee, auf keinen Fall. Es gab ja jetzt Enemy Front, das hatten wir letztes Jahr besprochen. Ja. Meine ich, das war jetzt nicht so toll. Also ich weine dem nicht wirklich nach. Also ich warte auf so das einzig richtig coole Zweite Weltkriegsspiel, was ich auch immer jederzeit weiterempfehlen würde, war, es gibt zwei Stück sogar. Es gibt einmal dieses von EA, wo du diesen Saboteur spielst. Heißt das auch nicht einfach Saboteur?
Das heißt das Saboteur,
ja. Ja, das fand ich richtig geil. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann gab es noch so ein Schleichspiel von einem deutschen Entwickler. Velvet Assassin? Ja. Hieß das, glaube ich? Das war auch richtig cool. Und das, die spielen ja auch beide im Zweiten Weltkrieg. Die waren super, aber es waren ja auch keine Ego-Shooter. In dem Sinne. Also insofern, also was ich meine, sind diese so Medal of Honor und diese ganzen 300 anderen Hour of Victory und wie die alle heißen.
Die immer interessanterweise ist ja Velvet Assassin auf sehr, sehr komplizierten Wegen dann irgendwie schon wieder mit Spark Unlimited verbunden.
Ach, tatsächlich.
Weil Velvet Assassin, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, nicht, dass ich irgendjemand denke, was weiß der Mann für Sachen. Ich habe das nachgeguckt und war überrascht. Velvet Assassin wurde gepublished von der Gamecock Media Group. Und Gamecock hat auch Legendary gepublished.
Genau.
So nämlich.
Legendary ist im selben Jahr rausgekommen wie Turning Point. Point hat den Ruf weg, ein absolutes Desaster zu sein.
Ja.
Und dann hat Spark ungefähr 4-5 Jahre Pause gemacht und hat dann Lost Planet 3 und danach direkt Yalba Ninja Gaiden Z rausgebracht.
Genau.
Und ich dachte, wir reißen mal die ganzen Titel an. Wo fangen wir an?
Ja, zu Beginn. Also nicht bei Call of Duty, das haben wir ja nun beide nicht gespielt.
Genau.
Aber Turning Point, das haben wir nämlich, glaube ich, beide nachgeholt jetzt noch.
In genau.
Der Vorbereitung auf die Folge. Weil wir wissen wollten, ob es denn wirklich so schlecht ist.
Das ist interessant, ne? Also ich hatte es schon ziemlich lange im Regal. Hab's mir irgendwann mal für 3 € aus der Videothek oder so mitgenommen. Und da stand es dann jahrelang. Unangetastet, so als, ich will nicht sagen, ja, so für schlechte Zeiten oder so. Und jetzt habe ich es dann halt letzte Woche dann tatsächlich mal gespielt und es ist gar nicht so schlecht.
Nee.
War schon fast enttäuscht eigentlich. Also ich habe mit einer totalen Oberkatastrophe gerechnet, weil es immer hieß, das wäre kaputt und das wäre defekt und es wäre voller Bugs und es wäre total langweilig und ich glaube, das größte Defizit, das dieses Spiel tatsächlich hat, ist, dass es einfach nur schweinehässlich ist. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz witzig.
Ja. Ich hatte auch meinen Spaß damit. Also das Spiel basiert auf der Idee, dass Winston Churchill einen Taxiunfall nicht überlebt hat, den er wohl tatsächlich mal hatte. Und dass dementsprechend England den Nazis im Zweiten Weltkrieg nicht standhalten kann und dann die Nazis die ganze Welt überrennen und letzten Endes auch die USA angreifen.
Genau. Das fängt
und ich finde, das ist ja eigentlich eine ziemlich coole Prämisse für ein Spiel und das geht zumindest in den paar Stunden, die ich jetzt damit verbracht habe, noch so ein bisschen unter. Also es ist halt eigentlich nur renne von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt und schieße.
Genau.
Aber der Anfang war cool inszeniert. Hässlich, aber cool inszeniert.
Ja, das ist seltsam, oder? Also, ja. Ich meine, es fängt damit an, dass du Zeppeline, deutsche Zeppeline und andere Flugschiffe siehst irgendwie. Also es hat so einen leichten Science-Fiction-Touch natürlich, weil man ja irgendwie auch erklären muss, dass sie es über See geschafft haben.
Ja.
Und du bist so ein amerikanischer Bauarbeiter, der auf diesen Wolkenkratzern rumbaut. Also so ein bisschen inspiriert von dieser berühmten Fotografie von den Bauarbeitern, die auf dieser Metallstange sitzen, auf dem Gerüst und dort frühstücken. So ähnlich fängt das auch fast an. Der Protagonist wird leider so überhaupt gar nicht vorgestellt, ist auch stumm. Das ist echt eine vertane Chance, weil dann hätte man irgendwie schon einen Charakter geben können, aber man ist halt wirklich ganz oben auf dem höchsten Punkt von einem Wolkenkratzer und sieht, wie New York überfallen wird. Und das ist schon ein ziemlich cooles Bild irgendwie so. Und für Fans von alternativen Realitäten, also es gibt ja einige Spiele, die die Realität dann oder die Geschichte so ein bisschen umschreiben zugunsten eines abgefahrenen Kriegsszenarios, ist das eigentlich mal ganz interessant, weil man erlebt dann so eine Invasion aus einer Sicht, wo man sich wirklich fragen kann, wie wäre das, wenn so? Und das ist einigermaßen, ich weiß nicht, wie plausibel das jetzt ist, dass sie da auch tatsächlich Panzer von ihren, naja, mit Fallschirmen runterschmeißen und so, das ist natürlich schon alles sehr, sehr abgedreht und erinnert auch sehr an Command & Conquer oder so. Aber ich fand das eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen ist auch die ganze Zeit was los. Also die haben, also es sieht aus wie ein Pre-Rendering eigentlich fast von einem Animationsfilm, wirklich sehr grob, sehr, sehr grobe Objekte und alles irgendwie sehr kantig und sehr eckig. So, aber dafür bewegt sich eine ganze Menge. Also es sieht auf jeden Fall nicht langweilig aus.
Das Tempo ist mir auch aufgefallen. Also wirklich von Beginn an einfach Kampfsituation folgt auf Kampfsituation. und dann positionieren sich Panzer gerne mal sehr, sehr praktisch über irgendwelchen Gullideckeln, sodass du durch die Kanalisation hingehen kannst, darunter Sprengstoff anbringen. Aber gut, es ist ein Videospiel.
Ja, ja. ist alles sehr, sehr schlauchig.
Genau.
Also es ist wirklich ein ganz linearer Shooter. Die Steuerung ist etwas sonderbar. Also es ist sehr, sehr schwerfällig, der Typ, fandst du auch?
Wo hast du es denn gespielt?
Auf der Xbox.
Okay, ich habe es auf PC gespielt.
Ach so, okay.
Und auf PC machte die Steuerung einen sehr guten Eindruck.
Naja, ist ein bisschen schwerfällig auf der Konsole. Okay. Also ich weiß nicht, ich glaube, das kann man bestimmt irgendwie nachjustieren, aber also es fühlt sich auf jeden Fall nicht so fluppig an wie bei den anderen, aber man gewöhnt sich nach einer Zeit irgendwie dran. Ja, und ansonsten wird geschossen, also es ist das übliche Kim und Korn Gameplay, mit ein bisschen aufgelockert, mit ein bisschen Kletterei, aber so wirklich schlecht fand ich das jetzt nicht.
Ja, nee. Es gab ein paar Nahkampf-Kills, gibt's auch. Also du kannst Gegner als Schutzschild nehmen oder sie halt dann direkt in die Jenseits befördern.
Und die machen im Prinzip eigentlich alles, was andere Ego-Shooter auch machen. Was mir auch aufgefallen ist, das klingt ziemlich gut.
Ja.
Super aufwendige Musik irgendwie eingespielt, Orchester-Sound und so weiter.
Das ist auch, glaube ich, das Einzige, was damals in den Reviews gelobt wurde, dass das einen coolen Soundtrack hat.
Der ist aber wirklich gut. Also der gleicht auch viel von der Grafik aus, muss ich sagen. Also die wenn am Anfang, vor allen Dingen zu Beginn, wenn diese Invasion startet und die ganze Musik, die so um die Ohren peitscht, das ist schon ziemlich geil vertont, muss man sagen. Ja. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ganzen Explosionen so einen leichten Stock-Footage-Charakter haben. Aber was die Musik selbst betrifft, die ist echt erstaunlich gut.
Das stimmt.
Ich klicke jetzt mal unauffällig in den Wikipedia-Eintrag und guck mal nach, ob das irgendjemand Bekanntes beschrieben hat. Aber ich meine sogar, das wäre irgendjemand gewesen, der recht bekannt war.
Ich meine auch, dass ich das schon mal gelesen hatte. Irgendwas mit Michael.
Ja.
Michael Gia sonst was.
Ach, ist das, warte mal, ist das der Michael Gia, ich kann den Namen nicht aussprechen.
Ich kann den Namen auch nicht aussprechen.
Aber der die Musik zu Lost gemacht hat, kann das sein?
Ich weiß nicht, ob der das ist, der die Musik zu Lost gemacht hat, aber der Name sagt mir jetzt direkt was.
Wir werden hier live recherchieren.
Ja, so gehört sich das.
So gehört sich das.
Ist live als gar nicht.
Der hat sehr viel Filmmusik gemacht. Tatsächlich. Ich werde verrückt. Der hat tatsächlich
die Musik gemacht?
Ja, der hat Lost gemacht. Auch Star Trek und so. Also das ist ein ziemlich... der macht echt viel. Der hat auch... Also mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass der die Musik zu Black gemacht hat von Electronic Arts. Mhm. Da habe ich irgendwann diesen Namen gelesen und gedacht, wow, der macht sogar Sachen für Dinge. Hier steht, yo, wurde bekannt durch seine Arbeit an Videospielen wie Medal of Honor, Call of Duty. Das ist ja ein Ding. Sieh mal einer an. Also selbst die Musik ist auf jeden Fall von einem Preisträger gemacht worden.
Genau.
Also steckt selbst im angeblich schlechtesten Spiel der Welt Immer noch große Kunst, das muss man mal sehen.
Ja, und das angeblich müssen wir halt echt mal betonen. Ne?
Ja, ja, also so es ist.
Ich hab's heute vor dem Podcast nochmal kurz ein bisschen weitergespielt und wenn wir jetzt nicht die Aufnahme hätten, würde ich wahrscheinlich noch dran sitzen. Also es ist jetzt nicht abstoßend schlecht oder sonst wie was. Es ist irgendwie, wenn man es heute spielt, auch eine schöne Zeitmaschine, so in die alte Zeit der Shooter.
Ja. Es ist ja heute vor allen Dingen auch mit der Grafik egaler als damals. Ja. Also, ich meine, das Spiel ist hässlich, daran lässt sich nichts rütteln. Vor allem, wenn man spät in den späteren Levels reinkommt, da wo dann nicht mehr so viel am Himmel passiert, da sind schon echt Sachen dabei, wo du denkst, naja, sieht schon ziemlich barebone aus, also sehr, sehr, ja, sehr, sehr flach alles und so. Aber irgendwie, ne, wenn man schlecht, also es ist spielbar, es stürzt nicht ab oder so, es ist straight inszeniert, das kann man machen. Also es ist jetzt nicht so mega, mega, mega krass. Genau. Deswegen geht's. Also das ist schon mal die erste, in Anführungsstrichen, Enttäuschung. Ist nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten. Also irgendwo im Mittelpunkt. Aber ein Spiel, was mir tatsächlich wirklich, wirklich gut gefallen hat, ohne dass ich wusste, wer Spark eigentlich ist, das war das Spiel, was sie auch im selben Jahr rausgebracht haben. Das ist Legendary.
Genau.
Und das ist mal cool.
Ja, da zeigt sich, dass irgendwie Spark Unlimited, glaube ich, ein gewisses Faible dafür hat, New York auf spektakuläre Art und Weise zu zerstören. Mhm. Weil es spielt genauso wie auch der Beginn von Turning Point in New York und man ist ein Dieb, der ja den Auftrag bekommt, aus einem Museum eine Box zu stehlen, die sich als Büchse der Pandora herausstellt. Mhm. Und nachdem er sie öffnet, wird er halt von irgendeinem Nagel gestochen, hat fortan irgendein Zeichen auf seiner Hand und kann auch magischen Kram anstellen. Mhm. Lauter mythologische Kreaturen überfallen New York und legen alles in Schutt und Asche.
Das muss man sich ungefähr so vorstellen, als würde Roland Emmerich auf John Carpenter treffen. Das war so meine erste Assoziation von diesem Spiel, weil das hat einen richtig geilen Rock-Soundtrack, der aber auch so minimal ist wie bei den alten Horror-Carpenter-Filmen. So, wo du denkst, der könnte wirklich die Musik dafür geschrieben haben. Also es hat keinen Classic-Soundtrack wie Turning Point. Mhm. Hat auch nicht so dieses übliche Hollywood-Geschwubel so mit Trompeten und Trommeln und bla bla. Sondern die haben sich gedacht, aus irgendeinem Grund, aber es war eine coole Entscheidung, das Ganze mit Schlagzeug und Rockmusik zu unterlegen. Das ist jetzt nicht die allerfetteste Rockmusik aller Zeiten. Das ist jetzt nicht auf dem Niveau von Brutal Legend oder so. Aber geht so eher in diese, ja, wie soll man diesen Carpenter-Rock beschreiben? Der ist so ein bisschen reduzierter, also sehr, sehr stark auf Beats, sehr, sehr stark auf Schlagzeug konzentriert, auf Atmosphäre und so. Und das ist echt geil. Man kommt dann so in Räume rein und auf einmal fängt an diese Musik an und ist dann auch so dynamisch angepasst, dass sie dann auch immer dann aufhört, wenn der Kampf dann zum Beispiel vorbei ist oder wenn irgendeine Sequenz irgendwie beendet ist. Und trotzdem hast du so diese Wucht von diesen Riesenmonstern, die durch Häuserschluchten laufen und überall Chaos verbreiten, wo du dann wieder diesen Emmerich-Faktor drin hast.
Ja, also in Sachen Carpenter bin ich nicht bewandert genug, da kann ich dir jetzt weder zustimmen noch das verneinen, aber die Musik hat mir auch gut gefallen. Und ich finde das Gegnerdesign sehr cool, Legendary. Da sie halt auch irgendwie alle verschiedene Strategien benötigen, um gegen diese Viecher zu überleben. Also die Werwölfe kannst du nur töten, wenn du ihnen wirklich den Kopf abhaust. Mhm. Dann gibt es irgendwie so seltsame Feenwesen, die auch Gegenstände klauen, mit irgendwelchen Sodamaschinen auf dich schmeißen oder versuchen, dich in Ventilatoren reinzusaugen, die nur verwundbar sind, wenn sie sich materialisieren. Relativ zu Beginn wird halt ein Golem gebildet, ein riesiges, fettes Viech, das einfach allen möglichen Abfall und Autos und Menschen und sonst was ansaugt und daraus dann quasi sich selber erschafft.
Genau.
Und auch das Design von diesem Golem fand ich total cool, weil er halt oben so als Kopf quasi so ein Taxi nach vorne rausragen hat.
Ja, ja, das ist so cool.
Und ja, das ist einfallsreich und spielt sich dadurch auch sehr flott.
Genau, das ist halt auch sehr linear, also vom Design, vom Level-Design eigentlich relativ ähnlich wie Turning Point. Ein straighter Shooter, ohne dass man da jetzt großartig nach links und rechts gehen kann, ist so ein bisschen auf Arena-Kämpfe auch fixiert und die bringen ja auch so ganz gut bei, wie diese Gegner funktionieren. Also genau. Zum Beispiel dieses Verhalten findest du, also mal so ein Beispiel, am Anfang gehst du durch die U-Bahn durch, wo natürlich alles brennt und fast alles eingestürzt ist und so, das Übliche. Und dann kommen diese Wesen, die dich ansaugen können. Und du wirst dann halt in dieser Arena ausschließlich erstmal nur mit diesem Wesen konfrontiert. Also die haben trotzdem so eine kleine Lernkurve drin, dass du jetzt nicht auf einmal dich überfordert fühlst. So, man wird also ganz, ganz langsam an das ganze Gegnerverhalten rangebracht. Es gibt ich kann mich an einen sehr geilen Kampf gegen so Minotaurum-Wesen erinnern in der Bibliothek, die so durch Büchereien irgendwie so durchpreschen. Das war auch ganz cool. Und es ist auch irgendwie ganz nett erzählt. Also im Gegensatz zu Turning Point, wo die Narrative dann irgendwann so sehr nebensächlich wird und nicht so gut zusammengehalten wird, ist bei Legendary wird das Ganze so erzählt von der Perspektive von einer Frau, die bei so einer, ich sag mal, Shield-artigen Organisation sitzt und merkt, dass du Verbindung zu diesen Artefakt hast, und das wird so aus ihrer Perspektive erzählt. Also du hast auch wieder so einen stummen Helden. Also irgendwie stehen die auf stumme Helden. Aber das wird diesmal trotzdem erzählt aus einer menschlichen Perspektive. Also die Frau beobachtet, was du so tust. Fasst im Prinzip dann die Handlung so zusammen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also das ist eigentlich ganz, ganz nett. Und man hat trotzdem noch so eine Art Identifikationsfigur. Und wie du sagst, also man hat das wirklich nach 6 Stunden durch, aber ich habe mich prächtig unterhalten gefühlt. Also es gibt da zwischendrin wirklich nur so 2, 3 kleine Stellen, wo man denkt, naja, da hätten die vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht, also gerade so Endgegnerkämpfe. Ich fand, die waren nicht so geil designt, so. Aber die normalen Sachen zwischendrin, da geht echt schon eine Menge. Also ich fand das eigentlich ganz, ganz cool.
Zumal du zwischenzeitlich dann ja auch gegen menschliche Feinde kämpfst, da dein Auftraggeber dich halt irgendwie aus dem Weg räumen möchte. Und dann entwickeln sich halt teilweise auch Kämpfe zwischen den Gegnern und den mythologischen Wesen. Und du kannst halt erstmal überlegen, lässt du sie jetzt erstmal ein bisschen kämpfen, sodass sie sich gegenseitig fertig machen? Oder mischst du dich ein? Ich fand nur das Trefferfeedback teilweise ein bisschen mies.
Ja, ja.
Aber gut.
Das ist so, da teilt sich das ein bisschen mit Legendary, diese Schuss, diese Kampfmechanik, das Schießen ist nicht so geil. Also da gibt's andere Spiele, die es besser hinkriegen, die dem besseres Trefferfeedback geben, und bei Legendary ist es halt auch sehr ähnlich. Das ist auch so die Beweglichkeit der Figur, das wirkt alles ein bisschen steif.
Ja.
Das ist nicht so schön gelungen. Also ich finde bei Legendary sogar noch ein bisschen stärker als bei Turning Point. Also man gewöhnt sich nach einer Zeit daran. Es ist nicht so, dass es dann unspielbar ist, aber es ist eine Umgewöhnung. Also jetzt spiele ich gerade parallel zum Beispiel das alte Wolfenstein, was jetzt rausgekommen ist, das Remake. Mhm. Weil Old Blood auch rausgekommen ist und ich wollte das Hauptspiel erstmal vorweg spielen. Und da merke ich schon, da ist natürlich ein Riesenunterschied. Also es gibt, das ist so dieses Shooter-Gefühl ist bei Legendary jetzt nicht so mega prall. Aber dafür sind mir halt wirklich viele Szenen in Erinnerung geblieben. Also es gibt am Ende auch eine richtig geile Endsequenz mit einem, wo so ein Hochhaus als Energiequelle oder so benutzt wird, ich weiß gar nicht, aber irgendwie, das sah so aus wie bei Ghostbusters.
Ich weiß nur noch, dass ich auf dem alten Rechner noch Screenshots von der finalen Area gespeichert habe.
Ja,
weil ich halt fand, dass das echt auch vom Grafischen her richtig cool aussah.
Auch hier wieder alles sehr blockig so, ne? Also der, wie man so schön sagt, der Polycount ist ja nicht so hoch, aber da haben sie...
Läuft es denn in 60 FPS?
Ja, mit Sicherheit. Aber ich finde, das stört bei Legendary nicht so sehr. Also es gibt ein paar sehr karge Gänge, das muss man sagen. Und gerade am Anfang, wenn man diese Kiste klauen soll als Dieb, es sieht schon herbe Scheiße aus. Ja. Da muss man wirklich sich beide Augen zu und durch und irgendwie warten, bis man dann erstmal wieder auf die Straße kommt, dann wird das alles deutlich besser. Aber davon ab gibt's dann auch wieder so Stellen, die wieder sehr gut aussehen. Also es ist so durchmischt irgendwie, aber es ist gar nicht so übel.
Ja, ich finde auch die Mechanik mit deiner angestochenen Hand da, wo du jetzt irgendwie so ein magisches Zeichen hast, ganz nett. Weil du halt den mythologischen Kreaturen quasi so magische Energie aufsaugen kannst und in deiner Hand speichern. Und die kannst du dann entweder nutzen, um im Kampf quasi auch so eine Druckwelle loszulassen, oder aber um dich selbst zu heilen. Also es gibt halt keine automatische Heilung, keine Medkits oder so, sondern Du musst immer ein bisschen Risk-Reward gucken. Will ich jetzt diese Energie verschwenden, um mich zu heilen, oder schaffe ich das noch ein bisschen weiter?
Das ist eigentlich ganz cool. Also es ist so eine ähnliche Dynamik, so eine ähnliche, erinnert mich ein bisschen an Onimusha, muss ich sagen. Und da konnte man ja auch... Echt? Oh, da müsste man ja eigentlich...
Ich hatte keine PlayStation 2, das war das Problem.
Boah! Ja. Boah, da hast du ja echt viel verpasst. Also Onimusha, da gab es so eine Mechanik, da hatte der Held immer so einen Handschuh dabei. Mit diesem Handschuh konnte der die Seelen der erledigten Gegner einsaugen. Ja. Das war damals, als es rauskam, also mittlerweile gibt es ja etliche Spiele, die das nachgeahmt haben, Legendary so in der Form natürlich auch. Aber es gibt, das war damals relativ neuartig für so ein 3D-Spiel, 3D-Action-Spiel. Das hat ja noch so diese Mischung aus Render-Hintergründen und 3D-Figuren. Und das war richtig cool. Also man hat dann dieses ganze Feld platt gewalzt und sich dann in die Mitte gestellt und sich dann quasi seine Belohnung geholt. So. Und das hat dich total bei der Stange gehalten, weil du die ganze Zeit nur am Seelensaugen warst.
Ja.
Und das hörte sich total gut an. Ja, gib mir die Seelen, gib mir die her. Und das hatte so eine geile Animation, dass diese ganzen Partikel, also das sind diese Kugeln, diese Seelenkugeln, die man so aus, vielleicht auch aus japanischen Filmen oder aus japanischen Animes auch kennt, aus der Mythologie, die haben sich dann so schön in deinen Handschuh so reingesaugt.
Ja.
Und so
ähnlich. Also, ich habe das mal in Aktion gesehen, aber halt nie selber spielen können.
Sehr, sehr nett. Das ist bei Legendary im Prinzip auch sehr, sehr ähnlich eigentlich.
Deswegen warte ich ja auf die Ankündigung, dass irgendwann vielleicht auch mal ein Onimusha HD Remake kommt.
Oh. Das wäre richtig gut, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Was daran liegt, dass Onimusha 1 und 2 diese, wie gesagt, diese gerenderten Hintergründe haben.
Ja.
Und ich glaube, für viele Publisher wäre, also für Capcom wäre das ein Grund, die dann nicht nochmal in HD neu aufzulegen, weil dann sehr viele Kritiker da ordentlich Schelte draufhauen würden. Das ist so ähnlich wie mit Silent Hill 1. Ich glaube, das hat Konami nicht gemacht, weil die einfach wissen, das ist zu alt. Würde ich auch gerne sehen. Also ich meine, als Umsetzung, ich glaube, es gibt es ja sogar als PS2-Spiel im Store zu kaufen, wenn ich mich nicht irre, ohne mal
schauen. Silent Hill 1 habe ich auf der Vita nachgeholt.
Siehst du? Ja, das gibt's, also als Download gibt's das ja auf jeden Fall.
Ja.
Aber die 3D-basierenden Sachen und die man tatsächlich auch hochskalieren könnte und die man einer höheren Auflösung darbieten könnte, das wären auch nur Onimusha 3 und 4. 4 war Dawn of Dreams und der dritte war Damage John Renault.
Ja, den gibt's, glaube ich, sogar auf Steam.
Oh, der ist geil. Die sind eigentlich alle geil. Aber das Problem ist auch, das sind ja alles feste Kameraperspektiven. Und das ist etwas, was für das heutige Publikum extrem gewöhnungsbedürftig ist. Das hat so bei God of War noch funktioniert für viele, weil die Perspektiven sehr weit entfernt waren. Also Kratos war sehr klein und man hat sehr viel Übersicht gehabt und so weiter und so fort. Aber so ähnlich war das bei Onimusha halt auch. Nur das war lange vor God of War. Und dementsprechend auch vielleicht nicht so ganz gut durchdacht. Also es gibt manchmal so ein paar irritierende Perspektiven, wenn du da so einen krassen Kombo-Schlag machst und dann springst du von einer Ecke zur anderen. Das war schon ein bisschen irritierend manchmal. Und ich glaube, da gibt es schon Gründe, weshalb Capcom das nicht noch... Es wäre aber geil. Also ich würde mich auch total freuen, weil so eine geile Serie. Es gibt auch einen sehr guten Tactics-Teil für den GBA.
Ach,
und ein Smash Brothers-mäßiges Spiel. Das hieß Blade Warriors, glaube ich. Das war auch sehr lustig.
Okay.
Ich glaube, das wäre fast mal ein Podcast wert, ne? So eine Retro-Perspektive über die Onimusha-Reihe.
War wirklich cool. Ich dachte jetzt, du sagst über die PlayStation 2.
Da sowieso. Da kannst
dann
du, glaube ich,
mal irgendwie einen ganzen Tag einplanen.
Einen ganzen Tag, eine ganze Woche. Da gibt's so viel. Es ist ja die meistverkaufteste Konsole und deswegen gibt's ja auch so viel Kram. Und wie viele Geheimtipps es für die PS2 gibt, das ist unfassbar. Also ich glaube, ich habe die umfangreichste Spielsammlung, die ich habe, ist tatsächlich auch noch PlayStation 2.
Ja, ich war damals noch sehr Nintendo fokussiert. Deswegen bin ich irgendwie nie auf den PlayStation 2 Zug aufgesprungen.
Das hole ich ja jetzt so langsam nach, ne? Mit Nintendo. Also jetzt habe ich mir eigentlich mal ein paar Nintendo 64 vor einiger Zeit gekauft und Stück für Stück Spiele nachgeholt und so. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Man entdeckt dann immer nach einer Zeit neue Sachen.
Ja.
Und man wird nach einer Zeit auch ziemlich arm, wenn man sowas macht. Aber es macht schon Spaß.
Aber dafür reich an Erfahrung.
Ja, das sowieso. Und außerdem, es macht echt Spaß zu sammeln. Also es macht echt Spaß, solche Sachen dann zu entdecken. Ja. also in alten Bibliotheken zu wühlen und Sachen rauszubringen. Sachen zu finden, die interessant sind. Dumm ist dann nur, dass einige Spiele dann natürlich durch den, dass einige Sammler dann merken, wie viel wert die eigentlich tatsächlich sind und dann teilweise auch sehr, sehr teuer werden. Also es gibt so ein paar Spiele, die so recht oben liegen bei dem Sammlerschnitt.
Ja.
Wertdurchschnitt. Warum, wie kommen wir jetzt auf Nintendo?
Ich weiß nicht. Legendary ist jedenfalls ein Spiel, das mir wirklich Spaß gemacht hat. Ja. Ich habe es auch einfach nochmal reingeschmissen jetzt als Vorbereitung für die Folge und auch wieder mehr Zeit damit verbracht, als ich eigentlich wollte.
Du, ist wirklich, also kann man wirklich als Geheimtipp werden und ist wirklich, glaube ich, unter den Spark-Spielen so, also das, was ich, wenn man mal gucken möchte, was sie so gemacht haben, guckt euch das an. Das ist ein Original, also es basiert jetzt nicht auf einer Serie oder so, das ist wirklich eine Neuerfindung sozusagen von denen. Und sehr einfallsreich. Also wenn man jetzt das Erwartungsniveau, was Technik betrifft, auch mal ein bisschen runterschrauben kann und jetzt nicht erwartet, dass es super geil aussieht. Es kam 2008 raus und sah damals schon veraltet aus. Also ist jetzt wirklich nicht. Sieht aus, ist, wo wir gerade schon mal PlayStation sind, sieht aus wie ein älteres Konsolenspiel, das auf HD getrimmt wurde. Ja. Es ist wirklich nicht hübsch.
Aber es wird durchs Design gerettet,
finde genau.
ich. Also, ja.
Ja, und es ist halt cool. Also ich finde, das ist so ein Einfallsreichtum, den vermisse ich heute teilweise auch, weil wie viele Spiele gibt's, also wie viele Actionspiele gibt's, die so eine Idee haben mit Pandoras Büchse und mythologische Figuren durch moderne Szenarien laufen lassen. Also heute guckt man sich um und was gibt's an Ego-Shootern? Krieg?
Ja.
Krieg? Oh, da gibt's noch mehr Krieg.
Ja. Oh, und
Taktik.
Cops gegen Kriminelle.
Ja, was im Grunde genommen. Obwohl, das stimmt, das war ja auch, muss man Battlefield, gab's auch noch nicht in der Form.
Das stimmt. Und zumindest die Inszenierung ist ihnen wirklich cool gelungen.
Ja, das muss man sagen. Also das ist tatsächlich.
Also TV-Vorspann
bei Battlefield Hardline, den ist ja quasi wie so eine Cop-Serie. Genau. So eine 80er-Jahre Cop-Serie für als Videospiel umgesetzt. Also muss man Battlefield, also das ist aber gut, ansonsten ist die Battlefield 3 halt Krieg, Krieg, Krieg. Manchmal mit Humor, manchmal so ganz ernst. Und ich meine, da finde ich, ist sowas wie Legendary halt schon super erfrischend irgendwie. Und wenn man mal auf was anderes schießen will, außer Soldaten. Und es hat vor allen Dingen auch nicht so ein krasses Kim-on-Kong-Gameplay. Das muss man vielleicht noch betonen. Also Legendary, bei Turning Point hat man schon so dieses, dass du auch Kim-on-Kong machen musst. Das ist teilweise auch nötig. Aber bei Legendary, das spielt sich schon recht klassisch. Also ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt so zielen kann. Ich glaube schon, ne?
Kann man, ja.
Ach, muss man gar nicht.
Der war immer extrem unpraktisch.
Ja.
Ich habe einfach draufgehalten. Und teilweise ist auch die Axt, die man zu Beginn einsammelt, eine echt gute Waffe.
Die Axt ist geil, ne? Ja. Also das muss man sagen. Die, also selten so eine Axt gesehen, die so eine Power hat.
Ja.
Das muss man auch mal sagen.
Wahrscheinlich ist die auch magisch aufgeladen. Außerdem kann man Legendary gerne mal spielen, wenn man sich zurückdenken möchte in eine Zeit, in der die Entwickler sich noch dachten, boah, wir bauen jetzt hier irgendein Physikpuzzle ein. Das gibt's nämlich auch. Auf irgendeiner Plattform musst du Wasserfässer zerschießen, damit die halt leichter wird und ja.
So ein bisschen, es ist so das Vermächtnis von Half-Life 2.
Genau. Und außerdem kostet es auf Steam, und das ist jetzt kein Sale-Price oder so, lächerliche 4,99 €.
Das ist echt ein Scherz, ne? Aber man kriegt also, auch die Gebrauchversion von den Konsolen, kriegt man durch den schlechten Ruf natürlich auch sehr, sehr günstig. Ja. Also es sind ein paar Euro, echt, also auch irgendwie so zwischen 3 und 5, je nachdem. Und ich habe jetzt nur die Xbox-Version gespielt, die läuft ganz vernünftig bei. Ich würde jetzt mal schätzen, also wirklich jetzt mal so ins Blaue geschätzt, dass die PS3-Version ein bisschen schlechter läuft, weil das damals noch so eine Zeit war, wo die direkten Multiplattform-Spiele meistens auf der Xbox ein bisschen besser liefen.
Ja.
Und das hat auch ein Unreal Engine-Spiel und Unreal Engine hatte gerade so in der frühen Phase echt viele Probleme auf der PlayStation.
Bestes Beispiel dafür ist ja das erste Bayonetta.
Ja, das war jetzt kein Unreal Engine-Spiel, aber.
Nee, aber dafür, dass es auf PS3 irgendwie
genau
nicht so gut lief.
Es gibt, aber es gibt ja so Sachen wie heißt das nochmal, mit Monkey und Dingens?
Was?
Das ist der Awkward Moment, wo man auf den Spieletitel kommt. Von den Leuten, die Ninja Theory, wir haben noch ein Spiel gemacht, Enslaved, genau. Enslaved. Ja, und da hatte ich ich habe tatsächlich das Spiel für beide Plattformen. einfach irgendwie aus Zufall. Und da habe ich die PS3-Version, die flimmert und flackert. Ja, da explodieren dir die Augen. Also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie schlecht die PS3 dann oft weggekommen ist. Die exklusiven PS3-Spiele sehen oft sehr, sehr geil aus und wirklich extrem cool. Und hier im direkten Vergleich waren die frühen Unreal-Spiele dann aber immer sehr, sehr benachteiligt, was das betrifft. Deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass das bei Legendary jetzt auch nicht so prall aussieht. Ja. Aber nur mal so, weiß nicht, vielleicht kann das irgendjemand in den Kommentaren widerlegen. Also wir würden es empfehlen, glaube ich, ne? Das
Legendary. Ja, also ich habe die PC-Version gespielt und fand es jetzt auch gar nicht
trotz so der schlechten
hässlich.
Genau, ja. Trotz der schlechten Kritik, also durchaus mal einen Blick wert. Und echt, ey, das kostet eine einstellige Summe. Also wenn euch das jetzt mal interessiert und immer was anderes spielen wollt, dann kann man, glaube ich, den Versuch mal wagen.
Genau.
Wenn ihr unter 10 Euro dafür ausgibt. Ju, ein Spiel, wovon ich dringend... Ach so, wollen wir erstmal zu Lost Planet 3?
Ja, unbedingt.
Darüber haben Daniel und ich einen Podcast gemacht. Wir fanden es mittelmäßig bis gut. Lost Planet 3 kam nach... Jetzt kommt der beste Satz an diesem Tag, nach Lost Planet 2.
Lass mich raten, Lost Planet 2 kam nach Lost Planet?
Oh, ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken, Entschuldigung.
Ich habe ja, als ich über Lost Planet 3 nachdachte, ja?
Ja.
In meiner Erinnerung habe ich nur die ganze Zeit gewusst, Eisplanet. Mhm. Und dann wusste ich nicht mehr, welches von den beiden, das du jetzt in deinen Erinnerungen hier ständig vermischt, war jetzt Dead Space 3 und welches war Lost Planet 3?
Stimmt, die kamen auch beide relativ...
Als ich es nochmal angespielt habe, Lost Planet 3 ist das bessere von beiden.
Fand's echt?
Ja, fand ich schon.
Boah. Oh, ja. Das ist jetzt mal eine Ansage. Also ich muss sagen, also ich versuche es mal anders aufzuräumen. Lost Planet 1, damals, ja. Xbox One, Xbox 360 Starttitel. Ja. Ich mit so einem 720p HD-Ready-Fernseher. Erstes High-Def-Spiel, das ich je gespielt habe. Ich liebe Lost Planet 1. Das ist so geil. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das hat gar keine Geschichte so richtig. Es hat zwar Charaktere, aber die Geschichte hat überhaupt keinen Sinn. Und ist total blöd erzählt. Hat echt viele Designprobleme. Aber leckt mich am Arsch, hat das Spiel einen riesen Spaß gemacht. Und ich finde auch heute noch, dass es echt sich gut hält. Also es ist, was Action betrifft und wenn man feinste Baller-Action haben möchte auf großen Arealen und wirklich nur gegen riesige Kreaturen kämpfen will, richtig fettes Spiel. Also es gibt später im Spiel so geile Schlacht-Szenarien, es gibt dann irgendwie so einen Gegnertyp, der so Starship Trooper-mäßig irgendwie im Boden sitzt und dann schießen im Prinzip die Rückteile von den Insekten so in die Luft und lassen so Geschosse vom Himmel regnen, so ein bisschen wie, ja, also wie als würden sogar, ich weiß nicht genau, wie man es in der Realität nennt, aber es gibt ja diese Geschosse, die sich dann so verteilen, ne? Und ja. Da gibt's halt echt so Szenen, wo du dann nur durch so ein Feld von solchen Geschossen durchlaufen musst und du musst jedes einzelne von diesen Geschützen zu Fuß platt machen. Dann gab's natürlich noch die Mechs und so. So ein fettes Spiel. Und dann kam Lost Planet.
Ja. Vielleicht ist das in dem Zusammenhang wichtig, dann zu sagen, also ich habe die ersten beiden Lost Planet nie gespielt.
Okay.
Hab mir den ersten jetzt vor einer Woche mal auf Steam gesichert, weil ich einfach mal reinschauen wollte.
Dringend, also ich weiß nicht, wie die PC-Version ist. Ich hab's halt, wie gesagt, vor Konsole gespielt. Von Konsole war es ein Fest. Also für mich jetzt persönlich. Also wer auf Action steht, und ich fand halt auch diese Schneelandschaft geil gemacht und so. Einzige Problem an Lost Planet 1 ist, die Geschichte war halt Banane. Also die Charaktere sind ganz interessant und auch irgendwie ganz sympathisch. Die haben sich so ein bisschen an Animes orientiert und so, was nie schlecht ist, ist voll schon in Ordnung. Aber die Action traumhaft. Ja. auch hier wieder von der PS3-Version übrigens abzuraten.
Von daher kann ich jetzt irgendwie nicht so den Vergleich ziehen. Und Lost Planet 3 ist ja, glaube ich, schon in einigen Aspekten deutliche Abkehr.
Ganz anders, ja. Es war aber schon beim zweiten so. Weil der zweite hat sehr schlechte Kritiken gekriegt. Als er rauskam, weil da hat Capcom sich rein auf Multiplayer konzentriert. Man konnte das Spiel auch zwar alleine spielen, aber es war dann eher so eine Ansammlung von Maps, die man im Prinzip mit Bots dann gespielt hat. Ich persönlich fand Lost Planet 2 eigentlich sehr gut. Ich war auch überrascht über diese Neuausrichtung und ich habe gar nichts drüber gelesen, als es rauskam und habe es dann so reingelegt und war so, hä, was ist hier los? Das ist ja im Prinzip Lost Planet Multiplayer Add-on, wenn man so will. Wenn man das aber mal so akzeptiert hat und das dann mit Freunden gespielt hat, dann war das richtig, richtig witzig. Also es hat viel Spaß gemacht, hat sich auch andersartig gespielt. Es war so ein bisschen, es hatte viel von Monster Hunter. wenn man auch so drüber nachdenkt. Weil es gab auch diese großen Gefechte gegen Megaviecher. Und ich glaube, sie wollten auch die Reihe so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung treiben. Und aufgrund der niederschmetternden Kritiken ist es, glaube ich, nicht so was geworden. Es war, glaube ich, auch kein großer Erfolg. Und deswegen hat man dann bei Lost Planet 3 im Prinzip das Gegenteil gemacht und wieder ein reines Singleplayer-Spiel rausgemacht.
Genau. Und also mir hat das sehr gut gefallen. Nur da ich ja nun gerade den Vergleich von Lost Planet und Dead Space angeregt habe. Also bei Dead Space 3 hatte ich halt den Komplettvergleich mit den vorherigen Teilen. Und ich persönlich finde, dass die Reihe sich vom ersten bis zum dritten Teil kontinuierlich ein bisschen verschlechtert hat. Also den ersten finde ich immer noch am allerbesten. Und Dead Space 3 war jetzt nicht schlecht, aber ich habe tatsächlich Lost Planet 3 als besser in Erinnerung.
Das ist interessant, ja.
Und fand bei Lost Planet 3 insbesondere, also von Beginn an sehr überzeugend, die Charakterzeichnung. Da hast du jetzt auch mal keinen stummen Protagonisten.
Genau.
Und überhaupt die Geschichte, die erzählt wird. Und es soll ja, glaube ich, da musst du mich jetzt korrigieren, wenn ich da falsch liege, die Vorgeschichte zum ersten Lost Planet.
Ja, ist es. Ist die Vorgeschichte, also das Prequel, die Origin Story. Also möchte. Also, ich will mich gar nicht drüber streiten, ob Dead Space 3 jetzt besser oder schlechter ist. Es ist eine gern geführte Diskussion, wo Dead Space 3 steht. Ich finde eigentlich alle Dead Space-Teile gut. Ich finde immer das Problem, dass sie sich immer selbst konkurrieren müssen. Ich finde, die haben eigentlich alle fast trotz der Handlung so eine starke unterschiedliche Gewichtung, dass man 1 und 3 kaum miteinander vergleichen kann, Dead Space.
Ja.
Ich fand die alle gut. Also ich
fand die auch gut.
Also am gruseligsten fand ich natürlich schon den ersten, das stimmt schon. Also was den Horrorfaktor betrifft, das war damals war das aber auch neu. Also wir haben ja,
das Sounddesign im ersten.
Das Sounddesign.
Der Hammer.
Ja, ist gut, das Sounddesign ist beim dritten auch der Hammer. Es ist halt nur so, ja. Nach drei Teilen denkt man sich halt auch, ich habe das gesehen, so viel neuartig kann es auch nicht werden. Und sie haben, also ich finde dafür, dass es der dritte Teil ist, ist es auch wirklich gut. Vergleich mal Resident Evil 3 damit zum Beispiel oder andere Horrorspiele im dritten Teil. Gut, Silent Hill jetzt mal ausgenommen, Silent Hill 3 war ja auch super, aber viele andere dritte Teile, wenn es nicht die absoluten Ausnahmereihen sind, kacken schon so ein bisschen ab. Und Dead Space hält da eigentlich noch ganz gut mit. Sie haben dann vor allen Dingen auch so konsequente Sachen wie Koop eingebaut, der auch gut funktioniert und so. Deswegen, außerdem der Weltraumfriedhof ist der Hammer, finde ich.
Ja, das stimmt.
Und Ice Planet hat mir auch gut gefallen. Also, wie gesagt, also ich stehe dem sehr positiv gegenüber. Aber es stimmt, dass die beide zu einem sehr ähnlichen Zeitpunkt rausgekommen sind. Lost Planet 3 und Dead Space 3. Teilen sich also nicht nur die 3, sondern auch den Release-Zeitraum von 2013 ungefähr. Und ich muss sagen, was die Charakterzeichnung betrifft, hat Lost Planet 3 auch für mich die Nase vorn. Weil die haben was richtig Geiles gemacht. Die haben im Prinzip diese Atmosphäre so ein bisschen, diese Country-Atmosphäre aus Firefly und so, aus der Fernsehserie Firefly, so im Betrieb übertragen auf diesen Eisplaneten. Und das funktioniert viel, viel besser, als man glaubt.
Ja, und das geschieht durch so ganz kleine Details. Wenn du mit dem Protagonisten, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ich glaube, der hieß Jim,
ne? Oder so.
Wenn du mit dem in den Mac steigst und unterwegs bist, dann gibt's halt als Ladescreen teilweise Sequenzen, wo dich per Videonachricht halt deine Frau von der Erde aus kontaktiert. Und das ist total charmant gemacht, wie die beiden dann irgendwie, ohne dass der andere jetzt wirklich live dabei ist, miteinander kommunizieren und sich darüber auslassen, wie peinlich das doch eigentlich ist, dass man da jetzt mit einer Kamera redet. Dann schickt sie ihm irgendwie in der ersten Nachricht direkt noch ein kleines Mixtape mit, das ihn an die Erde erinnern soll. Und das ist dann quasi das Radio, das du im Mac hast. Im Cockpit hängt oben links irgendwie auch so ein kleines Bild von ihr. Das sind einfach so kleine Details, die dafür sorgen, dass mir der Charakter auch wirklich ans Herz wächst. Und ich irgendwie die Welt als sehr lebhaft empfinde.
Ich find halt auch die Prämisse cool, weil der Typ geht nur auf diesen Eisplaneten, weil er arbeiten will.
Ja,
er ist also cool. Im Prinzip ist es, also bei Isaac Clarke ist es ja so am Anfang auch gewesen, dass er nur ein Mechaniker ist, aber im dritten Teil, da ist er schon der krasse Typ.
Ja.
bei, was auch okay ist, also es, bei der ganzen Entwicklung macht das ja auch Sinn. Bei,
wenn ich Dead Space 1 und 2 hinter mir hätte, wäre ich auch ein krasser Typ.
Ja, das glaube ich auch. Aber bei die Sache ist, bei Lost Planet 3 ist es halt so ein Everyday-Guy. Es ist der Sprung, also die Reaktion, die er hat so auf die ersten Monster, ist daran gemessen vielleicht jetzt nicht so gut inszeniert. Der gewöhnt sich leider relativ schnell an diese sonderbare Situation. Aber man wird immer wieder so zurückgeholt. Das Geile ist, also die ganze Welt von Lost Planet 3, die ist wie so eine etwas stärker geführte Open World aufgebaut.
Ja.
Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie bei so einem Metroidvania im Prinzip.
Das habe ich hier auch stehen in meinen Notizen. Don't call it Metroidvania.
Ja, tatsächlich, doch, ich glaube schon.
Irgendwie ist es eins.
Irgendwie ist es eins. Also es hat natürlich nicht die 2D-Perspektive, ist aber im Grunde genommen wird das alles verbunden, also du gehst von deiner Basis aus, dann so kanalartig über auch verschiedene Gebiete und kannst da entweder selber hinlaufen, was ich meistens gemacht habe, weil die Atmosphäre einfach so cool war, oder kannst auch so Schnellreisepunkte anwählen und so. Und da steigst du aus und dann kannst du zu Fuß dann irgendwie in so Höhlen reinkriechen und dort dann irgendwie Aufgaben, Missionen lösen und so. Und nach baut sich diese Eiswelt wirklich halbwegs plausibel und glaubwürdig auf. Und da hat Lost Planet 3 gegenüber seinen beiden Vorgängern, die sehr viel mehr auf Krawall und auf Action und so, also Action gibt's hier genug, aber die sehr viel mehr so auf die Mechanik und auf Action so gesetzt haben und den Rest so vernachlässigt haben, das funktioniert beim dritten richtig gut, weil der dritte, der baut diese Welt, diese Eiswelt erst einmal so richtig aus. Und die besten Momente, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt der Kampf und es ist auch nicht unbedingt wirklich sehr, sehr cool gemachte Mech-Action, sondern tatsächlich sind diese Szenen, wo du einsam und allein mit deinem Mech, der wirklich schweren Schrittes so voranschreitet und dann läuft irgendwie Country-Musik aus deinen Boxen und das ist so geil. Und man hat auch noch so Sachen baumeln im Cockpit, also da sind irgendwie noch so Dinge von dir da drin und die haben auch immer so dieses Gefühl, dass du wirklich drin sitzt, imitiert, also dass dann die Scheibe beschlägt oder dass irgendwelche Sachen da dran gehen und so und das ist extrem cool gemacht, was die Atmosphäre betrifft.
Bei der Liebe zum Detail ist mir noch aufgefallen, es gibt in einem der Korridore, in dem du da bei der Heimatbasis immer unterwegs bist, steht ein Typ, der einfach die ganze Zeit irgendwie arbeitet. Das ist einfach nur ein unwichtiger NPC, den sie da wahrscheinlich reingeklatscht haben, weil sie sich gedacht haben, ansonsten sieht dieser Korridor zu leer aus. Mhm. Ja? Und wenn du das erste Mal an dem vorbeigehst, sagt er nur Hi. Und dann gehst du irgendwann das zweite Mal an dem vorbei und dann sagt er so im Vorbeigehen so, übrigens, ich habe hier schon die ganze Zeit gearbeitet, was ich immer noch hier mache. Und das ziehen die irgendwie noch 3 oder 4 weitere Male durch, bis er dann tatsächlich irgendwann verstummt.
Ja, ja.
Wo ich mir einfach so denke, cool, dass man an sowas denkt. Oder auch wenn du den Mac besteigst, wenn du den von hinten wieder besteigst, hat das eine andere Animation als von vorne oder von der Seite. Und alles so Kleinigkeiten, auf die man ja nicht achten müsste, die aber wirklich dazu beitragen, dass ich die Spielwelt als sehr glaubwürdig empfinde, genau wie du das auch gesagt hast. Und ich finde halt auch die Story, die entwickelt sich sehr schön.
Ja, das muss ich sagen. Also das ist so eine, also ich würde schon sagen, dass die Story so vom Klischee-Niveau irgendwo im Sci-Fi-Kanal-Segment liegt. Aber dafür ist die wirklich gut erzählt. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es wirklich so eine Bananengeschichte ist, wie bei Lost Planet 1 und 2, eigentlich nur eine Entschuldigung dafür ist, dass man mit fetten Mechs gegen Supermonster kämpfen kann.
Ja.
Aber dafür ist die erstaunlich gut gemacht. Und vor allen Dingen entwickelt sich auch zwischen den Figuren ein bisschen was. Also dafür, dass es nur ein simples Actionspiel ist, ist man erstaunlich. Hat man die Möglichkeit, wenn man sich darauf einlässt, wirklich Zeit auch in die Figuren zu investieren. Und dieser Jim ist halt auch mega sympathisch. Ist halt immer down to earth, wird nie überheblich, wird nicht, also ist wirklich auch ein Charakter, mit dem man sich sehr anfreunden kann, sehr, sehr menschlich. Und echt diese, also man kann sich zum Glück diese Videonachrichten dann auch später übers Menü noch angucken.
Ja.
Und da sind ein paar richtig geile Sachen dabei. Auch so Sachen, wie er einfach nur pennt.
Ja.
Dann sitzt er da und pennt und macht nichts anderes außer Schlaf.
Genau, das sind, glaube ich, diese Psych-Evaluation-Videos, ne, wo Nevek ihn beobachtet quasi, also der Arbeitgeber.
Das ist total cool. Und trotzdem wird immer berücksichtigt, dass dieser Planet halt, also es wird halt die wissen halt alle, das ist ein gefährlicher Planet. Da sind halt diese ganzen Eismonster und so. Man dringt da ein in dieses Gebiet. Und es geht nicht so voll in diese Horrorrichtung. Nicht so wie Dead Space, so mit Ekel und Splatter und hast nicht gesehen. Aber das wird auch ganz gut eingerahmt, dass die, dass sie da sozusagen der offenen Bedrohung gegenüberstehen. Und jetzt muss man wirklich sagen, dieses Spiel, es gibt Stellen, wo es auch jetzt nicht so eher durchwachsen aussieht, aber dann gibt es wieder andere Stellen, wo die Panoramen einfach fantastisch aussehen. Ja.
Und ich finde das Missionsdesign richtig cool.
Mhm.
Also ich erinnere mich an eine Mission relativ zu Beginn. Das ist dann auch so der Punkt, wo die Story langsam Fahrt aufnimmt, wo du auf einem der höchsten Gipfel auf dieser Welt quasi eine Kommunikationsstation reparieren sollst.
Mhm.
Dummerweise ist aber das Schienensystem, was da raufführt, wo du normalerweise auch mit deinem Mech oder deinem Mech quasi hochtransportieren könntest, ausgefallen.
Mhm.
Und dann musst du halt diesen Berg besteigen, einige Stationen zwischendrin aktivieren, das Schienensystem reparieren, dabei durch mehrere Höhlen durch, dann natürlich gegen Feinde kämpfen, auch einige Traversal-Sektionen, wo du dann mit deinem Grappling-Hook irgendwie dich durch die Gegend schwingst. Dann erwartet dich oben erstmal ein Kampf gegen ein Riesenviech, das natürlich, was jetzt wieder irgendwie an Resident Evil erinnert, sehr deutlich erkennbare Schwachstellen hat, die glühen oder irgendwie rot aussehen. Dann holst du deinen Mech hoch und dann kämpfst du im Mech nochmal gegen so ein Viech. Und die Mech-Kämpfe fand ich richtig klasse.
Ja, also die haben Spaß.
Kannst ja wirklich dann mit deinem Arm irgendwie, nachdem du das Monster erstmal betäubt hast, quasi das Viech greifen, dann musst du mit den Steuerungstasten erstmal noch den Arm nach oben heben und kannst dann mit deinem Drill quasi die Schwachstellen attackieren.
Mhm.
Und da fühlt man sich halt echt wie ein ziemliches Badass.
Total. Alles aus der Ich-Perspektive.
Genau.
Alles schön, schön dynamisch von der Kamerabewegung auch inszeniert, sodass man auch das Gefühl hat, man sitzt in einem Cockpit irgendwie drin. Sehr, sehr wuchtig vom Sound. Das geht schon gut ab. Also da war ich auch extrem überrascht. Die haben die Mobilität gegenüber den Vorgängern stärker eingeschränkt. Also das Ding ist tatsächlich halt auch einfach mehr so wie dieses Ding aus Aliens, wie dieser Lader da. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Nicht sehr schnell, nicht sehr wendig, aber wenn das Teil einmal zupackt und was zwischen die Krallen kriegt sozusagen, dann ist sozusagen der Ofen aus für das Monster. Und das, also sie nutzen das ja richtig aus. Also es gibt halt wirklich so Kreaturen, deren Panzer man erstmal brechen muss und die man durch die Gegend schleudern muss und so. Und das macht schon richtig Spaß. Das ist schon echt sehr, sehr cool gemacht. Und da war ich auch sehr überrascht. Also es funktioniert. Es ist, also sicherlich gäbe es da noch so ein paar Sachen, die sie hätten rundschleifen können, so allgemein, was das Spiel so betrifft, weil es auch hier so Trefferfeedback ist nicht ganz so mega fett wie bei den ersten Lost Planets oder Steuerung könnte vielleicht ein bisschen fluppiger sein, so von der Figur und so. Aber man gewöhnt, das sind so Sachen, an die gewöhnt man sich so in der ersten Spielstunde. Wenn man das einmal so drin hat, dann lässt sich so auf der Atmosphäre ein, dann ist das echt ein ganz cooles Ding. Und das Spiel wurde ja auch sehr, sehr unterschiedlich von aufgenommen, ne? Also sehr, sehr, teilweise auch sehr negativ. Und das habe ich nicht so richtig verstanden. Das hat,
glaube ich, einen Metacritic-Score von 61 nur.
Oh, sind wir schon bei Metacritic, ja.
Ja, ich meine, ich finde es auch albern, aber es ist ja, wenn man sich jetzt darüber unterhält, was für eine Reputation Spark Unlimited hatte, dann sagt sowas ja schon was aus in dem Fall.
Das stimmt, das ist halt einfach ein bisschen schade. Also so ist es wirklich nicht schlecht. Es ist nicht dieser Mega-Hit wie ein Witcher oder so, was sich jetzt absolut wegsprengt. Aber wir fanden, glaube ich, damals im Cast auch, dass es ein empfehlenswertes Ding ist, wenn man Bock auf so einen etwas anderen Action-Adventure hat im Prinzip.
Ja.
Also ich fand auch ganz gut. Also ich denke mal, das wird jetzt erstmal für längere Zeit der letzte Teil sein, den wir zu Lost Planet sehen. Würde mich wundern, wenn die Reihe erstmal so weitergeht. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss der Trilogie. Hat mir echt ganz gut gefallen. Und auch vor allen Dingen für die Leute, die den zweiten blöd fanden, weil nur Multiplayer und Koop und so, die werden mit dem wahrscheinlich sehr viel zufriedener gewesen sein.
Ja.
Okay. Und dann haben wir noch einen Titel offen, den Spark gemacht hat. Und den kann ich wirklich nicht empfehlen. Der hat mir nicht gefallen. Das war Yaiba Ninja Gaiden Z.
Ja. Also ich habe ja nur mit der Ninja Gaiden Serie nicht so die Erfahrung, wobei ich witzigerweise ja, wie ich dir erzählte, zu Breakfast at Manu Spielzeiten noch einen Podcast zu Ninja Gaiden Sigma mal mitgemacht habe. Aber das ist auch das einzige Ninja Gaiden-Spiel, was ich kenne. Mhm. Und daraus bin ich halt wirklich sehr fordernde Kämpfe gewohnt und perfekt geschliffene Steuerung, sobald man sie mal beherrscht. Jaiba Ninja Gaiden Z habe ich jetzt als Fiebertraum eines spätpubertären Menschen empfunden, der denkt, Ninjas gegen Zombies funktioniert doch immer. Und dann machen wir noch ein bisschen Button-Masher-Action und Cell-Shading-Optik und dann haben wir ein Spiel.
Also dieser Trash-Stil ist etwas, was mich am ehesten bei Jaiba tatsächlich angesprochen hat, weil ich stehe total auf so Sachen wie Lollipop Chainsaw oder
Lollipop Chainsaw ist auch super.
Oder wie heißt das? Killer is Dead, also die Suda 51-Klamotten. Ja. Und diese Kerbe schlägt das schon. Das ist nicht so.
Na, ich find's platter.
Es ist, ja, genau. Das ist sehr viel platter, sehr viel weniger. Also bei den Suda 51-Sachen kann man trotz aller Kontroversen und trotz aller Ungewöhnlichkeit aber immer noch ein klares Konzept erkennen. Und immer noch irgendwie eine Art von Grundaussage. Vor allen Dingen, man ist ziemlich überrascht. Man sieht halt, man spielt halt so Sachen wie Killer is Dead und denkt, naja, das ist jetzt irgendwie einfach nur eine Ansammlung von geilen Art-Designs, aber dann spielt man ein Spiel durch und merkt plötzlich, oh, da ist ja doch mehr. So, also ja. Im Prinzip wird die Tradition von Killer 7 dann immer weitergeführt und wenn man will, dann findet man auch Grundaussagen, interessante Fragen, Fragen, die auch Spiele betreffen. So, also bei No More Heroes war es ja auch so, dass man zum Beispiel, dass der Spieler selber reflektiert wird in der Figur Travis Touchdown.
Insbesondere im zweiten Teil.
Genau.
Wo sie ja direkt im Intro sagen, ist doch eigentlich egal, was das jetzt hier mit dem ersten Teil zu tun hat, aber der Spieler will irgendwas hören, also lass mal was ausdenken.
Genau, also wird auch immer, da wird diese vierte Wand immer so durchbrochen, ja. indem man die Videospielklischees auch aufgreift. Das war bei Killer's Dead war es sehr viel mehr dieses James Bond Ding, dieses Geheimagenten Ding, bei Lollipop Chainsaw dieser allgemeine Trash, der durch James Gunn auch noch so ein bisschen reingebracht worden ist. Ja. Witzige Dinger und im Prinzip hätte mir Jaiba dann auch eigentlich ganz gut gefallen können, so, weil es geht halt in so eine ähnliche Richtung, aber denkt sich nicht so viel dabei. Ja. Ist halt, wie du sagst, so, das sind halt Zombies. Ganz witzig so, das kann man machen und dann ist dieser Typ und der flucht
viel. Ja, sie werden halt, also ja. Was ja auch noch ganz nett ist, die werden halt so eingeführt wie bei Borderlands, die Gegner, ne?
Ja,
also
ja.
Close-up und dann irgendwie peppige Bildunterschrift und irgendein lustiger Spruch und ja, das ist leidlich unterhaltsam, aber das Gameplay hat mir halt überhaupt nichts gesagt.
Ja, was dem Spiel völlig fehlt, ist Taktgefühl. Überhaupt nicht. Also wenn andere Brawler auf einer Tanzfläche tanzen würden und die tanzen den schönsten Walzer und dann gäbe es so, da gäbe es eine Jury und die würde Zahlen hochhalten und dann würden so Spiele wie Devil May Cry eine 9, 8, eine 9, eine 10 kriegen und so,
ja.
Dann würde Jaiba da so wirklich gröhlend, sturzbesoffen über die Tanzfläche fegen und stolpern und volles Rohr in die Jury reinfallen.
Ja,
das ist ja
vielleicht noch ein bisschen reiern
dabei. Und noch ein bisschen, ja genau, und dann noch die Jury ankotzen.
Das ist ein sehr schöner Vergleich.
Das ist Jaiba. Also das ist wirklich so, dieses Spiel hat kein Rhythmusgefühl. Also die haben nicht, also das ist wirklich etwas, was von der Spielmechanik einfach kaputt ist. Ja. Ich
habe nicht einmal den Konter-Move hingekriegt.
Oh, den habe ich, doch, das habe ich, das, nach einer Zeit lernt man das alles. Das Problem an diesem Spiel ist, also wenn man das wirklich spielen will, wer Bock drauf hat, trotzdem, trotz aller Warnung, wer einfach Ninja Gaiden-Fan ist und sagt so, oh, ich muss alles spielen, was aus der Reihe kommt, spielt's auf leicht, dann muss man sich nicht so sehr mit dieser schlechten Mechanik auseinandersetzen und kommt da relativ schnell durch und sieht das einmal, das ganze Spiel ist auch irgendwie nur 4 Stunden lang, ist relativ kurz, kurz und schmerzlos und dann kann man einfach so durch. Weil das Problem ist, statt das...
Also hast du es durchgespielt?
Ja, ich habe es durchgespielt. Ich habe, wir hatten ich auch sogar...
nur bis zum Roboterhund gekommen, also bis zum Beginn vom dritten.
Das Ding ist, das Spiel, also die haben viele Sachen einfach verwechselt. Die haben gedacht, okay, Jaiba ist eine Rampensau, also machen wir das Spiel einfach dreckig und Brawler-mäßig schnell und haben ihm eine sehr starke Button-Masher-Mechanik gegeben. Und das Ding ist, du kannst so schnell schlagen, oder vielmehr die Schlaganimation ist so schnell, wie du schlagen kannst. Im Gegensatz zu den anderen Ninja Gaidens, wo jeder Button und wo jede Funktion, jede Animation zu Ende geführt wird und du erstmal warten musst, also so schnell das Spiel auch ist, aber du musst immer erstmal warten, bis diese Animation zu Ende geführt wird, ja, bis es dann irgendwie Sinn macht, bis daraus eine Combo im Prinzip, ne? Rhythmus eben, so 1, 2, 3. So, ist es bei Java einfach so, drückst so schnell du kannst und so schnell wird dein Charakter auch schlagen. Da werden einfach alle Frames übersprungen. Die ganze Animation, ja, die wird gar nicht zu Ende geführt. Der schlägt, der haut einfach drauf. Und darauf basierend ist dann dieses ganze Kombosystem aufgebaut. Da wird nicht zu Ende geführt. Da wird, wenn wir wieder beim Tanz sind, da wird eine Priorette nicht zu Ende gedreht. Wenn die Dame sich drehen muss, kommt sie ja irgendwann bei 360 Grad irgendwann mal wieder an, bis die Hände, ja, sich dann wieder schließen. Und die Jaiba hört einfach mittendrin auf.
Kein Bock mehr.
Geht aus der Formation raus, boxt um sich und schließt dann erst wieder an. So. Ja. Also es ist, ne, hoffentlich kann man sich darunter was vorstellen, aber so fühlt sich dieses Spiel an. Die ganze Zeit. Und dann kommen so Gegner, und dann kommen aber Gegner, die alle ihre Animationen trotzdem zu Ende führen. Das ist der große Unterschied. Jaiba ist wie so ein Glitch. Also der Typ glitscht da so durch sein eigenes Spiel und die Gegner haben aber alle perfekt ausgearbeitete Animationen und Angriffsmuster und was weiß ich. Und wie zum Beispiel diese Clowns. Wie oft, ja, wie lange ich gebraucht habe, diese scheiß Clowns. Ich finde die ja witzig. Das sind so Zombie-Clowns, die irgendwie, ja, so, weiß ich nicht, irgendwie
zwischendrin noch Luftballons in die Luft steigen lassen.
Ja, ja, das ist schon witzig irgendwie. Also der Humor, der passt dann schon. Da habe ich gelacht. Aber wenn man diesen Clown zum 100. Mal sieht, weil man den einfach nicht geschissen kriegt durch dieses Kampfsystem, dann ist ja auch nicht mehr lustig. Und das ist ein Problem. Also bei anderen Spielen hat man immer diesen Takt, diesen Rhythmus, man kommt so in diesen Tanz rein und dann gute Brawler sind wie so ein Tanz. Gute Kampfspiele sind wie so ein Tanz. Dead or Alive ist ein gutes Beispiel, ist jetzt kürzlich diese Neuauflage rausgekommen. Das ist eigentlich ein Ballett, was die da machen. Vielleicht haben sie es auch so gemacht, weil sie so viele Frauenfiguren da drin haben, aber es sieht einfach elegant aus und so spielt sich das, ja, auch. Man macht links, rechts und das ist dann, da geht ein Bein nach vorn, das andere nach vorne und dann kommt die Priorette oder dann kommt eine Umdrehung und dann, das ist dann der Roundhouse-Kick, so. Und dann ist dieser Move erstmal vorbei. 1, 2, 3. Aber das ist wie so ein, und bei und so geht das die ganze Zeit. Und es ist so schlimm. Dann haben sie gedacht, irgendwie, naja, wie wollen wir denn dieses Spiel trotzdem schwierig gestalten? Und dann haben sie irgendwann ganz, 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 ganz viele Gegner in Arena-Kämpfe reingeschmissen, die alle unterschiedliche Schwächen haben. Ja. Und diese Figur ist dann so klein auf dem Bild, dass du erstens nicht mehr siehst, wo du bist. Also, wo ist meine Spielfigur? Und es gibt eigentlich eine sehr pfiffige Idee, nämlich das mit den Elementen.
Genau. Also du kannst diverse Gegner quasi finishen oder exekutieren, nennt es das Spiel. Und raubst denen dann quasi ihre Elementarenergie. Also was weiß ich, Feuer oder Elektrizität oder ich glaube tatsächlich, dass auch einfach Kotze ein Element ist. Also Beil, oder?
Ja, ja, doch, dieses grüne, ja, Zeug, ne? Ja.
Dann hast du halt für eine gewisse Zeit dieses Element quasi als Waffe in deiner Hand, dass du dem Gegner abgenommen hast. Hm. Und kannst dann dadurch, indem du quasi jetzt irgendwie ein Feuergegner mit Elektrizität angreifst, kannst du halt irgendwie einen riesigen elektrischen Sturm heraufbeschwören, der irgendwie für 10 Sekunden alles auf dem Schlachtfeld verwundet. Aber das finde ich eigentlich an sich auch eine ganz nette Idee, nur mir fehlt da jeglicher Überblick.
Genau.
Letzten Endes lief es halt doch wieder nur auf Button-Mashing raus. Egal wie sehr man vielleicht versucht hat, jetzt auch mal in die Komboliste zu gucken und zu schauen, welche Attacke könnte denn jetzt besonders hilfreich sein, du stirbst dabei nur und denkst dir dann, naja gut, auf dieselben 2 Tasten einfach immer wieder drauf zu kloppen, hat bisher auch immer ganz gut funktioniert, machst du das halt weiter.
Ja, also diese Kettenreaktionen, die sehen schon geil aus, wenn du es schaffst, nämlich alle Elemente zu verbinden, dann ist es eine richtig fette Energieexplosion. Die, ich weiß nicht, wie man die beschreiben soll, aber kennt ihr das so aus den alten Cartoons, aus dem Fernsehen, Animes irgendwie, wenn die Leute so ihren Energieschwall bekommen, keine Ahnung, weil sie zum Frühstück irgendwelche
die besten Cornflakes gegessen
haben, die sie jemals gegessen haben. Und ich spüre diese Kraft. Und dann ist das wirklich so eine gleißende Explosion, die wirklich bis in den Himmel ragt. Und das Ganze ist schon, das sieht schon geil aus. Also
dabei geht aber auch die Framerate ordentlich in den Keller.
Absolut,
also ich bin normalerweise kein großer, also ich merke das nicht groß, ob die Framerate jetzt super schlecht ist oder nicht. Also zumindest solange es noch über 30 sich bewegt. Aber da geht's also dann in den großen Kampfarenen teilweise richtig, richtig ruckelig.
Absolut,
los.
Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Also die, das kann man wirklich kaum empfehlen. Also man kommt ja, klar, wenn man null Ansprüche hat an so ein Spielprinzip, dann geht man da so durch, dann wird aber einen auffallen, dass auch die getriggerten Events, also es gibt auch immer wieder so Sachen, die im Level passieren, um die Singleplayer-Handlung voranzutreiben, dass die auch, also immer eine Spur zu spät kommen. Also man steht manchmal einfach nur rum und wartet, bis irgendwas passiert. Das ist so gerade im ersten Level richtig krass, wo über dich so Düsenjäger, also Jets irgendwie fliegen und die werfen Bomben ab. Und dann siehst du die auf den Markierungen auf dem Boden, wo die Bomben jetzt hinfallen werden. So, und das ist so eine träge, langweilige Scheiße. Es ist nicht geil und fett und flott inszeniert. Also irgendwie, man hätte da die Geschwindigkeit deutlich erhöhen müssen, um das unterhaltsam zu gestalten. Irgendwie. Also man kämpft auf so Hochhausdächern gegen Kreaturen und dann kommen diese Bomben angeflogen. Und das Spiel wartet immer brav, bis du den letzten Gegner weggeschlagen hast. Dann vergeht eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden und dann tauchen die Symbole auf. Irgendwie so. Und das funktioniert, also es klappt in so einem Spiel halt nicht so. In anderen Spielen, wie zum Beispiel, also ich habe vorhin Devil May Cry gesagt, das von Ninja Fury, was jetzt auch als HD-Auflage rausgekommen ist, das zeigt zum Beispiel, wie das gut funktioniert, weil da passieren viele Sachen auch, also entweder unmittelbar, nachdem der Arena-Kampf beendet worden ist oder während du den letzten Gegner bearbeitest oder so. Irgendwie, damit du das Gefühl hast, das Geschehen adaptiert sich irgendwie an dem, was du machst. Du hast sofort das Gefühl von Progression und irgendwie von der Handlung irgendwie mittendrin. Und bei Yaiba hast du immer das Gefühl, dass die Skripte eine Spur zu spät getriggert werden irgendwie. Und also und das ganze Spiel leidet unter diesen, also Rhythmus, komplett unter diesen Rhythmusproblemen. Das betrifft auch den Humor. Auch da, also sie wollen ja diese etwas versaute Richtung einschlagen.
Ja.
Aber auch das ist nicht mal so richtig konsequent, weil manchmal ist Jalba dieser Arsch. Und wenn er dieses Arschloch ist, dann finde ich es ganz unterhaltsam. Ich finde auch mal, also es ist im Prinzip wie Kratos nur als Ninja, der mehr flucht. Also Jaiba sagt schon oft, sehr, sehr oft das F-Wort. Aber manchmal ist dieser Humor dann auch zu bemüht. Also sie schaffen es halt auch nicht so wirklich, diesen Rhythmus zu halten. Der ist halt nicht immer konsequent versaut, der ist nicht immer konsequent arschlöchig, sondern manchmal sind da auch einfach so ganz infantile, blöde Witze dabei, die nicht so richtig in den Kontext reinpassen.
Was weiß ich, das Geheimlabor, das sich unter dem Unterwäschestore befindet, und dann musst du da den LKW reinfahren lassen, der genau zwischen den Schenkeln landet, dieser Figur, die da drüber thront. Oder einen Gag habe ich wirklich 30 Meilen gegen den Wind schon riechen können, als irgendwie einer dieser verseuchten Feinde vorgestellt wird in dem Close-Up. Reiert er erstmal irgendwie 15 Sekunden vor sich hin. Und du kannst es halt auch nicht abbrechen. Du siehst einfach nur, wie der da auf den Boden reiert. Dann hört er auf und dann wusste ich schon, ja komm, jetzt kommen 3 Sekunden Pause und dann fängt er nochmal an. Und wahrscheinlich hält er noch so seine Hand nach vorne, um zu sagen, bitte gib mir einen Moment. Und genau so passiert.
Genau so passiert's, ja. Es ist, es gibt auch wirklich ein paar gute Gags da drin, es ist nicht alles schlecht, aber ich finde, also das ist ein Humor, der wird ziemlich viele entzürnen. Also ich kann mich noch an den Podcast erinnern, dass der Podcast-Partner da sehr, sehr angeekelt war, stellenweise. Das ist schon etwas derber von der Richtung. Ich finde das gar nicht schlimm, dass es derbe ist. Aber dann muss man es auch richtig derbe machen.
Ja.
Also dann muss man auch mal voll auf die Kacke hauen, was das betrifft. Und da haben sie sich dann auf den halben Wege nicht getraut. Ich finde so dieser Splatter-Slapstick, der funktioniert stellenweise schon ziemlich gut. Aber so andere Spiel Gags. Halt, ja, und auch so diese, da ist ja immer noch eine ernste Handlung mit drin. Also dieser Jaiba ist ja komplett zerfressen von Hass und will sich ja an diesen anderen Ninja will sich an dem rächen und so. Und diese Rachegeschichte übernimmt dann irgendwann Oberhand. Und der Humor geht dann natürlich zurück und es passt auch nicht so richtig gut zusammen. Und das ist ein bisschen schade. Und die, auch so wie die diese ganzen Zwischensequenzen erzählt werden, ist halt einfach ein bisschen lausig.
Also wer Over-the-Top-Ninja-Action haben möchte, der sollte dann vielleicht doch lieber den Geheimtipp Ninja Blade spielen.
Ninja Blade ist geil.
Ja.
Ich habe hier tatsächlich noch eine Folge vor, wo wir über From-Software-Spiele sprechen, weil jetzt Bloodborne so beliebt ist und weil die Dark Souls-Reihe so abgeht. Vielleicht lade ich dich damit dazu ein. Ninja Blade ist so ein geiles Spiel.
Ja.
Ja.
Und es kennt kaum jemand.
Ja, komisch, ne? Hat auch schlechte Kritiken damals gekriegt.
Ja. Und witzigerweise hier, dieses Yaiba war das einzige Spiel, bei dem ich jetzt nicht von vornherein gewusst hätte, dass das von Spark Unlimited kommt.
Ja, steht also, ja auch Kenji Inafune drauf.
Ja.
Das ist absolut, also das, ne? Das ist ja eigentlich ein Zeichen für Qualität. Aber das ist halt überhaupt nicht hingehauen. Und es wird ja auch über Tecmo vertrieben. Also da steht Spark ganz klein irgendwie mit drauf. Ich glaub nicht, dass sie da so groß mit Werbung machen wollten.
Ja, und dann ging es halt vorbei für sie.
Ja, leider.
Sie haben offenbar einen Film produziert.
Ach was, echt?
Im letzten Jahr, ja. Der heißt Nightmare Code.
Hast du den gesehen?
Ich habe den nicht gesehen, nee, aber der hört sich ganz spannend an und hat wohl auch irgendeinen Preis gewonnen. Ist ein Science-Fiction-Thriller, wo es halt darum geht, dass irgendein Programmierer halt durch das Programm, an dem er arbeitet, vollkommen verändert wird in seinem Verhalten.
Mhm.
Und soll wohl ganz spannend erzählt werden, also ganz viel Zeit des Films wird man wohl damit verwenden, quasi auf 4 Bilder gleichzeitig auf dem Bildschirm zu gucken.
Mhm.
So als ob halt dieses Programm, das ihn beeinflusst, quasi wirklich selber diese Geschichte erzählt und man einfach ganz viel über ja Surveillance-Cameras und so weiter und so fort verfolgt.
Ah, interessant. Das ist ja cool.
Und von daher kann man jetzt vermuten, ob wenn Spark Unlimited ja in mehreren Interviews sagt, dass sie zwar so in einigen Splittergruppen weitermachen wollen, aber auf jeden Fall nichts mehr mit Spielen, ob das vielleicht in die Filmrichtung gehen wird.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also sie hatten ja mit Turning Point und Legendary auf jeden Fall auch sehr, sehr so eher filmische Einflüsse gehabt. Deswegen würde ich jetzt schon fast sagen, dass es irgendwie passt.
Ja.
Ja. Also doch gar nicht so schlecht. Also wir haben, hoffentlich können wir jetzt ein bisschen diesen Ruf
uns da Spark
ein bisschen verbessern.
Und wenn wir nur ein, zwei Zuhörer dazu bringen, dass sie doch mal Legendary beispielsweise ausprobieren.
Ja, also Yaiba ist das Einzige, was wir, also gut, Call of Duty haben wir nicht gespielt, wie gesagt, ne? Aber Yaiba ist echt das Einzige, wo wir sagen, naja, nicht so geil. Also mir hat's überhaupt nicht gefallen oder fast gar nicht gefallen. Obwohl die Zombie-Clowns schon lustig sind.
Ich meine, du hast es durchgespielt, also ganz so schlecht kannst du es ja nicht gefunden
haben. Ja gut, es ist keine, also gut, eine Katastrophe, es ist aber auch wirklich sehr selten, dass Spiele heute so katastrophal sind, dass man die nicht spielen kann. Also es passiert auch eher so auf dem PC-Sektor, wo die Quality Assurance jetzt nicht so mega groß ist, aber auf Konsolen ist es eigentlich mittlerweile. Es gibt eigentlich kein Spiel, das du nicht durchspielen kannst oder so. Das mittlerweile ist die Qualität da einfach extrem gestiegen.
Ja.
Aber gut. Java ist trotzdem nicht gut. Cool. Jo. Da würde mich doch mal gerade interessieren, ob irgendjemand von den Zuhörern. Jetzt haben wir echt fast 90 Minuten über Spark geredet. Mensch. Aber jetzt würde mich echt interessieren, ob irgendjemand von den Zuhörern tatsächlich eins dieser Spiele gespielt hat. Vielleicht haben wir ja auch nur Scheiße erzählt.
Und vielleicht sind wir geschmacksverirrt.
Vielleicht sind wir total geschmacksverirrt und die Spiele sind einfach mega schlecht oder unser Anspruch ist so dermaßen vor die Hunde gegangen, dass uns das jetzt alles in den Kommentaren um die Ohren fliegt. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Aber ich, auf jeden Fall, Philipp, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Dann sollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir das mit From Software machen. Ne?
Ja.
Ich wollte da noch jemand anderen einladen, den habe ich auch schon gefragt. Ein Kenner alter From Software-Spiele. Hast du denn sonst noch was anderes von denen gespielt, außer Ninja Blade?
Nee, ansonsten halt den ganzen Demons Dark Souls Kram, aber
ja, der ist ja mittlerweile out.
Jetzt Dinge, die davor lagen, kenne ich zwar aus diversen Podcasts, Gesprächen und Videos, aber nie selber Hand angelegt.
Das ist schon erstaunlich, ne? Die haben, also die sind, das muss man so abschließend, From Software, die sind so, schon so lange im Geschäft und haben seit Jahren extrem geile Geheimtipps gemacht. Und erst Dark Souls oder Demon's Souls wurde zu so einem großen Erfolg, dass die Leute ihre Augen drauf gerichtet haben und plötzlich mit riesigen Augen merken, was für ein fettes Portfolio From Software eigentlich hat. So, und die sind ja nicht, die haben ja nicht nur Armored Core gemacht, die ja auch geil sind, die Spiele, aber wirklich eine ganze Reihe von extrem empfehlenswerten Spielen, wo man die absolut immer diese Hardcore-Gruppe irgendwie anspricht. Also sind immer Spiele, die irgendwann sehr schwer werden oder irgendwie was von dir verlangen und so. Ninja Blade ja, vielleicht jetzt nicht, das ist so eins der etwas leichteren From Software-Spiele, aber ansonsten ist es halt immer so dieses Hardcore-Publikum im Prinzip so. Aber trotzdem gleichzeitig gut. Und ich freue mich drauf, das müssen wir unbedingt machen. Also wenn ihr wollt,
ich habe Lost Kingdoms gespielt, sehe ich gerade. Mir war nur nicht bekannt, dass es von From Software
ist. Ja, siehste. Das ist Hammer.
Ja.
Lost Kingdoms, cool. Also, es gibt so viel mehr. Also, die haben auch wirklich alle Genres durch. Also, die haben wirklich auch Horrorspiele gemacht und gut, Rennspiele weiß ich jetzt nicht, sind keine dabei, aber sehr viele Mech-Spieler, teilweise auch mit Sega zusammengearbeitet und so und wirklich ganz interessante Sachen. Ich glaube, das sagt ja in den Kommentaren, wenn wir einen From Software Cast machen sollen.
Aber das ist eine andere.
Genau, das ist wieder ein anderer Cast. Deswegen, Philipp, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, würde mich freuen, wenn einige auch mal den Weg zu Wir Schweifen abfinden.
Genau, das verlinke ich natürlich im Blogpost.
Und hat Spaß gemacht, mit dir mal einen Entwickler leider postmortem erst etwas besser darstellen zu können, als ja, das größtenteils getan wurde.
Das stimmt, ja. Mal gucken, was wir in Zukunft von Spark tatsächlich noch hören.
Genau.
Alles klar. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, wünsche ich auch.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.